Was bisher geschah. Nachdem Elia Elisa zu seinem Nachfolger gemacht hatte, letzte Woche, hören wir erstmal nichts mehr von Elia. Eine andere Person rückt wieder ins Zentrum der biblischen Erzählung, König König Ahab. Im übernächsten Kapitel sitzt Ahab in seinem Winterpalast in Jezreel. Es ist mild. Auch sein Blick schweift milde von seinem Balkon über sein Anwesen. Dort sind die Pferdeställe mit den prächtigen Pferden, nebenan der prachtvolle Pool, gefolgt von einem Palmenhain und dann der prächtige Weinberg.
Da könnte man einen so schönen Gemüsegarten draus machen. Vegetarismus ist ja gerade voll im Kommen,
denkt sich König Ahab. Blöd nur, dass dieser Weinberg nicht ihm gehört, sondern Naboth.
Diener?
Ja, Chef.
Hol mir mal den Naboth her.
Okay, Chef.
Hier, Naboth.
Ja, mein König.
Ich will deinen Weinberg. Ich mach dir auch einen guten Preis. Geld habe ich ja genug. Ich bin schließlich der König. Oder alternativ gebe ich dir auch einen anderen Weinberg.
Bei allem Respekt, mein König, ich kann dir den Weinberg nicht verkaufen. Wie schon mein Vater immer gesagt hat, was man geerbt hat, verkauft man nicht.
Wo kam der denn her?
Aus Hebron. Oder war es Herborn?
Egal. Ich will ihn trotzdem haben.
Nein. Mal ernst, König. Du weißt doch, dass Gott angeordnet hat, dass wir unseren Besitz nicht verkaufen dürfen. Und wenn es doch sein muss, nur innerhalb der Verwandtschaft. Und wir sind doch gar nicht verwandt.
Ich will aber.
Trotzdem nein.
König Ahab brach darauf seinen Urlaub in in Jezreel ab und ging wieder zurück in die Hauptstadt Samaria. Dort gab er für seine Frau den sterbenden Schwan. Er ging in sein Zimmer, legte sich auf sein Bett und aß nichts. Nach ein paar Tagen oder vielleicht schon früher merkte das seine Frau und fragte ihn, was denn los sei. Da erklärte Ahab seiner Frau Isabel, dass der Naboth ihm den Weinberg nicht verkaufen wollte. Das mit dem göttlichen Gebot und so ließ er lieber weg, weil Isabel auf Gott nicht ganz so gut zu sprechen war und die Sache nach der Angelegenheit auf dem Karmel auch nicht gerade besser geworden war.
Mach dir mal keinen Kopf! Wer ist denn jetzt König in Israel? Du oder ich? Du oder Naboth?
Daraufhin schrieb sie einen Brief an den Magistrat von Jezreel. Diese suchten sich falsche Zeugen, klagten Naboth wegen Hochverrats an und richteten ihn anschließend hin. Daraufhin ging Isabel zu ihrem Mann, dem König Ahab, und sagte ihm:
Schatz, dein Weinberg ist fertig. Er gehört jetzt dir.
Ahab fragte nicht nach und fuhr wieder nach Jezreel, um sich seinen neuen Gemüsegarten anzuschauen.
Ja, Riesling oder Rübe? Also wenn man mich das gefragt hätte, ich hätte den Weinberg auch nicht hergegeben. Ja, vielen Dank an Tobi, der mir dieses Hörspiel gemacht hat. Ich war schon sehr spät, als ich gemerkt habe, dass der ganze Text viel zu lang ist, um den hier komplett zu machen. Und ja, er hat es toll gemacht. Ja, was ist hier passiert? Es wurde ein Mordkomplott geschmiedet und das Mordkomplott war erfolgreich. Naboth tot, Weinberg konnte man dann einziehen. Er hat Ahab gehört und er steht jetzt da in seinem Weinberg und will ihn sich anschauen und sich daran erfreuen, dass er ihn jetzt bald umgestalten kann. Aber da hat er sich etwas zu früh gefreut, weil nach längerer Zeit redet Gott wieder zu Elia und sagt ihm: Elia, du musst da jetzt hingehen zu dem Ahab. Und das können wir zusammen lesen in 1. Könige 21, ich lese ab Vers 17. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbiter. Mache dich auf, geh hinab, Ahab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage: So spricht der Herr: Hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und rede zu ihm: So spricht der Herr: An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines, lecken. Und Ahab sagte zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagte: Ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir her. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen: Die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Jezreel. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Ja, Bad News hatte da Elia zu überbringen. Schlechte Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein Konfliktgespräch geführt hat, also eins, wo man hingehen muss und muss jemandem sagen: So geht's nicht weiter. Ich habe zum Glück noch nicht so viele geführt, aber ich kann euch sagen, ist kein schönes Gefühl. Da geht man hin mit einem sehr unguten Gefühl. Und bei Elia war es ja noch eine Nummer mehr. Er setzte sein Leben aufs Spiel, weil bei den Konfliktgesprächen, die wir so führen, da ist meistens unser Leben nicht direkt von abhängig. Aber hier bei Elia geht es natürlich schon um sein Leben. Er hatte die Aufgabe, die Ungerechtigkeit Ahabs offen anzusprechen, und das hat er auch gemacht. Unser Thema lautet heute: Kampf für Gerechtigkeit. Und obwohl wir in der Elia-Predigtreihe sind, werden wir uns heute hauptsächlich mit dem Ahab beschäftigen. Weil Elia macht hier einen ganz klassischen Prophetenjob. Das, was er zu sagen hat von Gott, da tritt er völlig dahinter her. Wir erfahren von Elia in diesem Text gar nicht so viel. Und wir müssen uns heute mal Ahab anschauen. Er gibt uns zwar ein schlechtes Beispiel, aber vielleicht können wir aus diesem schlechten Beispiel ja auch was für uns lernen. Und zwar was im Hinblick auf Gerechtigkeit. Ich habe heute Morgen für dich drei Gedanken zum Thema Gerechtigkeit. Erstens, du bist verantwortlich. Zweitens, der Kampf für Gerechtigkeit ist ein Kampf gegen dich, gegen mich selbst. Und drittens, Ungerechtigkeit hat Konsequenzen. Erstens, du bist verantwortlich. Was meine ich damit? In unserer Zeit haben wir eigentlich nicht das Problem, dass Ungerechtigkeit nicht benannt wird. Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, fast jede Partei hat das in ihrem Parteiprogramm. Mal mehr, mal weniger, aber es ist doch überall drin. Jede Gewerkschaft fordert Gerechtigkeit und letztlich auch jede Kirche. Und ich will auch gar nicht sagen, dass diese Forderungen falsch sind oder dass man sie nicht erheben dürfte oder so. Meine Frage an dich heute Morgen ist nur: Könnte es sein, dass das Beklagen der Ungerechtigkeit von anderen mich von meiner eigenen Ungerechtigkeit ablenkt? Könnte es sein, dass dein Beklagen der Ungerechtigkeit von anderen dich von deiner eigenen Ungerechtigkeit ablenkt? Wann hast du, wenn etwas falsch gelaufen ist, das letzte Mal gesagt: Dafür bin ich verantwortlich? Oder war es nicht doch eher: Dafür bin ich nicht verantwortlich, weil? Also wenn ich da uns zu Hause denke, wenn da irgendetwas liegt, kann ich sicher sein, von meinen Kindern ist niemand verantwortlich. Ich weiß nicht, wie viele Debatten wir schon geführt haben, wer irgendetwas als letztes angefasst hat, der es dann wegräumen muss, weil man ist nicht verantwortlich. Und auch im Beruf, wo ich mir denke, wie oft werden die Diskussionen darüber geführt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wer ist denn jetzt verantwortlich gewesen? Und irgendwie war es keiner. Es gibt ja so einen Spruch, den man da sagt: Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Ja? Kennt ihr vielleicht. Und so ist es tatsächlich häufig. Aber wie sieht es Gott? Elia konfrontiert Ahab in Gottes Auftrag mit den Worten: Hast du gemordet und fremdes Gut an dich genommen? Hast du gemordet und fremdes Gut an dich genommen? Ein Strafverteidiger, was würde der jetzt zuerst sagen? Der würde sagen, Moment mal, Moment mal. Also mein Mandant, der hat ja gar nichts gemacht da. Also der hat diesen Mordauftrag, das war doch die Isabel. Und vielleicht kannst du noch den Magistrat von der Stadt Jezreel mit anklagen, aber mein Mandant, der hat da gar nichts gemacht. Die hat ihn vielleicht missverstanden oder keine Ahnung, der war unglücklich, weil Naboth da so gemein war und ihm das Ding nicht verkaufen wollte. Aber mein Mandant nicht verantwortlich. Wir sehen aber so eine Verteidigung, die interessiert Gott überhaupt nicht. Hast du gemordet? Fragt er. Und es gibt überhaupt keinen Rabatt dafür, dass die eigentlich Ausführende an diesem Mord Isabel war. Ahab ist dafür verantwortlich und er wird auch von Gott dafür verantwortlich gemacht. Ahab ist verantwortlich für das, was in seiner Machtsphäre geschieht. Punkt. Und das ist auch heute noch so und das ist bei dir so und das ist bei mir so. Natürlich bin ich jetzt kein König und ich bin auch nicht der Kanzler oder irgendwas, aber jeder Mensch hat Macht, Entscheidungen zu treffen. Der eine mehr, der andere weniger, sicherlich. Aber jeder Mensch hat Macht, Entscheidungen zu treffen. Und an diese Entscheidung hat Gott einen ganz konkreten Anspruch. Er hat nämlich den Anspruch daran, dass sie gerecht sein sollen. Und das ist meine Frage an dich und auch an mich. Habe ich es wirklich klar, dass ich in meinem Leben eine Quelle der Gerechtigkeit sein soll? Ich wollte jetzt hier eigentlich einen Vers zitieren aus der Bibel, der uns zum Tun der Gerechtigkeit auffordert. Und als moderner Mensch, was macht man? Man gibt das mal bei bibleserver.com ein, ist klar, habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Und da habe ich festgestellt, ich kann hier gar keinen Vers bringen, weil es viel zu viele Verse gibt. Es gibt 692 Fundstellen in der Bibel, wo Gott sich mit Gerechtigkeit beschäftigt und uns dazu aufruft. Ich weiß gar nicht, ob es irgendetwas anderes gibt, was in der Bibel scheinbar häufiger erwähnt wird als das. Quasi an jeder Ecke fordert Gott uns dazu auf, gerecht zu sein oder vielleicht etwas moderner formuliert, andere Menschen fair zu behandeln. Das ist eine zentrale Forderung Gottes an jeden Menschen. Du bist verantwortlich dafür, gerecht zu handeln. Und ich denke da jetzt in erster Linie gar nicht an unser Sozialsystem oder die Arbeitsbedingungen in afrikanischen Goldminen oder den fair gehandelten Kaffee. Ich meine das, was in deiner unmittelbaren Einflusssphäre tatsächlich liegt. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Unser Sozialsystem, das hat seine Schwächen. Und in einer afrikanischen Goldmine möchte ich auch nicht arbeiten und das ist wirklich menschenunwürdig da. Und über Kaffee kann man auch viel sagen, was dann Ungerechtigkeit ist und das ist auch ungerecht. Aber es liegt außerhalb dessen, was ich direkt beeinflussen kann, muss man mal ganz klar sagen. Ich kann das weder gerecht machen, noch kann ich es ungerecht machen, es liegt außerhalb meiner Sphäre. Ich finde es natürlich gut und es ist auch gut, dass es Organisationen gibt, die da sich einfach da helfen, dass es, wo es Menschen schlecht geht, dass ihnen geholfen wird. Eine der Predigten, die mich in diesem Jahr am meisten berührt haben, war die von Steve Volke. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, der kam vom christlichen Hilfswerk Compassion und er hat geredet über dieses Hilfswerk, was in anderen Ländern Kindern eine Chance bietet, das Gemeinden unterstützt, die da mit Kindern arbeiten, die ihnen vom Glauben erzählen, aber die auch ganz konkret Bildung ermöglichen, Schule gewährleisten bis hin zum Studium, wenn es gut läuft und auch Gesundheitsfürsorge machen. Und ich finde das super und es ist auch gut dafür Geld zu geben. Ich will auch gar nicht sagen, dass wir uns nur für unser eigenes Umfeld interessieren sollen, überhaupt nicht. Aber das darf niemals dazu führen, dass ich das als Entschuldigung dafür benutze, es mit der Fairness und der Gerechtigkeit in meinem Leben nicht mehr genau zu nehmen. Also lassen wir mal Hartz-IV-Sätze, Mindestlohn und fairen Handel weg und kommen mal zu Folgendem. Stellst du dich vor deine Mitarbeiter, wenn sie zu Unrecht von anderen angegriffen werden? Hörst du Menschen wirklich zu, die dir unsympathisch sind? Nimmst du Erfolg, den eigentlich andere verdient haben, für dich in Anspruch? Übervorteilst du Kunden, Kollegen, Chefs oder deine Versicherung, wenn du meinst, dass es keiner merkt? Schreibst du bei Klassenarbeiten ab? Machst du die Garantie geltend, obwohl eins deiner Kinder die Sache mutwillig zerstört hat? Wie ehrlich ist deine Steuererklärung? Fragen zu Mord und Totschlag habe ich jetzt mal weggelassen, weil ich hoffe, dass von euch da niemand in Versuchung steht. Aber auch das wäre eine Frage, wenn du in Versuchung stehst. Du bist verantwortlich dafür, dass du dich da gerecht verhältst. Und da reden wir noch nicht mal von Liebe deinen Nächsten, das, was Jesus gesagt hat, sondern von ganz normaler Fairness. Wir müssen uns wieder daran gewöhnen, dass wir verantwortlich sind und Gott von dir und mir ein gerechtes Verhalten einfordern kann und das auch tatsächlich tut. Gerechtigkeit ist längst nicht immer nur soft, das heißt auch längst nicht immer nur, dass ich Larifari umfalle oder das kann auch sehr hart sein. Gerechtigkeit schließt auch mit ein, jemandem etwas nicht zu geben und nicht zu gewähren, auf das er kein Anrecht hat. Isabel wäre mit ihrem Mord niemals davongekommen, wenn es ein paar Leute in der Stadtverwaltung von Jezreel gegeben hätten, die ein bisschen, auf Deutsch gesagt, einen Arsch in der Hose gehabt hätten. Die gesagt hätten, hier bei allem Respekt, aber bei sowas, da sind wir ganz sicher nicht dabei. Da suchst du dir mal schön jemanden anders für. Wir stehen hier für Recht und Gerechtigkeit. Die gab es in Jezreel aber nicht, sondern die haben mitgemacht. Und ich frage mich, wo sind heute Menschen, Christen, die mutig aufstehen und bei Ungerechtigkeit nicht machen? Und zwar da, wo sie einen Unterschied machen können. Und es gibt sie. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt, lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg, mir da so ein paar Lebensbilder angeschaut. Wenn es dich interessiert, kannst du nachher gerne kommen. Kann ich dir ein paar Tipps geben, wo man das mal recherchieren kann. Aber ich glaube, es gibt noch viel zu wenige von ihnen. Und das ist auch das, was ich so für mich gemerkt habe. Lass uns Schluss machen mit dem Wegschieben der Verantwortung auf andere, auf Berater, Ehepartner, Seelsorger, Kollegen, Chefs, das System oder was man sich sonst so ausgedacht hat. Ich bin verantwortlich dafür, gerecht zu handeln. Und wie gesagt, Jesus geht darüber ja noch weit hinaus. Er sagt, liebet eure Feinde. Aber das ist nicht mein Thema heute. Und wenn du das jetzt dir angehört hast, dann denkst du dir vielleicht, uiuiuiui. Wenn er damit recht hat, dann sieht es bei mir aber schlecht aus. Weil mir fallen jetzt aus dem Stand 700 Sachen ein, wo ich eigentlich schon wusste, was richtig war, aber halt nicht gerecht gehandelt habe. Und das kann sehr erschreckend sein. Und ehrlich gesagt, ich kann mich da auch an ein paar Sachen erinnern und das ist auch sehr erschreckend. Aber manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, den Ernst der Lage mal wirklich zu begreifen. Es macht uns klar, dass wir mit unserer Gerechtigkeit niemals vor Gott Bestand haben können. Unsere Gerechtigkeit reicht nicht dazu aus, um zu Gott zu kommen. Das ist völlig klar. Deshalb brauchen wir auch Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist oder man könnte auch sagen, für unsere Ungerechtigkeit gestorben ist. Wir können zu Gott kommen, weil er uns an seiner Gerechtigkeit teilhaben lässt. Daraus können wir aber nicht folgern, dass der Anspruch Gottes an unser Verhalten weg wäre und dass das auf einmal egal wäre. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Der Kampf für Gerechtigkeit ist ein Kampf gegen mich selbst. Der britische Aristokrat, ich habe mal ein Bild hier hingeworfen, John Dahlberg Acton, erster Baron Acton, der hat mal gesagt, Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Also auf Deutsch, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Und das ist wahr. Macht trägt in sich das Risiko ihres Missbrauchs. Und je mehr Macht ich habe, desto größer ist die Versuchung, diese Macht auch zu missbrauchen. Gerechtigkeit von anderen einzufordern, ist sehr einfach. Und deswegen machen das heute auch so viele Menschen. Es ist einfach sehr einfach. Aber Gerechtigkeit selbst zu praktizieren, ist ziemlich schwer. Und zwar vor allen Dingen immer dann, wenn die Macht, die du hast, deine Wünsche und die Gerechtigkeit in eine Kollision geraten. Es wird erst dann richtig schwer, wenn die Ungerechtigkeit, die du ausübst, dir einen Vorteil verschafft. Wenn du vielleicht im Einkauf arbeitest und auf einmal gibt ein Lieferant dir Extraleistungen, wenn du irgendetwas bestellst zu einem Preis, wo du auch weißt, dass der ein bisschen hoch ist. Oder wenn du gefragt wirst, mit oder ohne Rechnung. Dann fängt es an, kompliziert zu werden. Was ich damit sagen will, ist, Gerechtigkeit wird immer dann kompliziert, wenn es uns etwas kostet, sie auszuüben. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Grade. Es mag für mich nicht ganz einfach sein, einen Mitarbeiter oder Kollegen, den ich nicht so gut leiden kann oder der mir unsympathisch ist, für etwas zu loben, was er gemacht hat. Weil es gut gewesen ist, was er gemacht hat, tatsächlich gut. Aber verglichen mit Elia, der hier sein Leben aufs Spiel setzt, um seinen Auftrag zu tun, den er von Gott gehabt hat, ist es natürlich nichts. Zu einem gerechten, wohlgemerkt nicht selbstgerechten Menschen zu werden, ist nie einfach und es ist immer umkämpft. Und in diesem Kampf kämpft man besser nicht alleine. Wenn wir auf Ahab sehen, was war mit ihm passiert? Sein moralischer Kompass, der war ja schon völlig kaputt. Über die Jahre hin hat er immer wieder gegen Gott gehandelt und sein Kompass, seine Ausrichtung, was ist denn überhaupt gerecht, was ist nicht gerecht, der hat schon gar nicht mehr richtig funktioniert. Wie sagt es uns der Text in Vers 25? Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Gewissermaßen ist der Mord an Naboth für ein blödes Stück Land nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Als ich mit meiner Frau über den Text gesprochen habe, hat sie zu mir gesagt, es kann jetzt aber nicht sein, dass die Isabel die ganze Schuld abbekommt. Wollte ich auch gar nicht, ich weiß nicht, wie sie darauf kam, aber wir lesen diesen Satz heute manchmal so, aber mit unserem Verständnis. Wenn wir aber genau lesen in der Bibel, dann stellen wir fest, das wird nicht gesagt, dass Ahab deswegen raus war. Wird es überhaupt nicht. Es gibt keinen Schulderlass für diese Verführung. Diesen Gedanken kennt die Bibel überhaupt nicht. Sie beschreibt lediglich Isabel als das Einfallstor für den Abfall Ahabs. Wenn Isabel dieses Einfallstor gewesen ist, mag das ja alles sein, aber Ahab ist hindurchgegangen. Ob zaudernd, freiwillig, fröhlich, das spielt überhaupt keine Rolle. Gerechtigkeit zu praktizieren ist umkämpft, vor allem dann, wenn es mit unseren eigenen Wünschen kollidiert. Hier war es ein Gemüsegarten und darüber hinaus wahrscheinlich auch noch die Wut darüber, dass Naboth das Ansinnen von Ahab abgelehnt hat. Ja, und was soll man sagen? Ahab reagiert natürlich völlig kindisch. Er bricht seinen Urlaub ab, er geht nach Hause, er legt sich hin und ja, gibt da den sterbenden Schwan, wie es da vorhin hieß. Und man kann sich natürlich leicht darüber lustig machen. Und ich habe auch versucht, ehrlich gesagt. Das Problem ist nun, wenn man mal so über sein eigenes Leben nachdenkt, mir fielen da leider so doch die ein oder andere Situation ein, wo ich auch den sterbenden Schwan gemacht habe. Und ich glaube, meiner Frau fallen noch ein paar mehr ein. Ich weiß nicht, ob wir in unserem Leben oder ob wir im Glauben einen Punkt erreichen können, wo uns Versuchung nicht mehr trifft. Ich glaube nicht eigentlich. Und es kann sein, dass einfach, obwohl du auch Jesus nachfolgst und ihm wirklich hinterhergehen willst, dass die Versuchung groß wird und dass du weißt nicht mehr, was richtig ist. Dein Kompass dreht sich, du kannst nicht mehr sehen, wo der Weg richtig rausgeht und was richtig ist und an was sich zu halten ist. Und deswegen braucht man jemanden, der einem da zur Seite steht. Und ich glaube, man braucht einen Mensch, der da einem zur Seite steht. Der einem dann wieder diese Ausrichtung auf Gott hinkriegt. Wie unterschiedlich wäre es gewesen, wenn Isabel hingegangen wäre und hätte zu Ahab gesagt, Ahab, es ist das Gesetz Gottes, Naboth macht nichts Falsches, tu dem bloß nichts an, du musst damit jetzt einfach leben. Ja, kauf dir irgendwo anders einen, bau dir einen neuen Palast, du hast doch genug Geld. Wie anders wäre das gewesen? Das hat aber Isabel nicht getan. Wieso hat sie es nicht getan? Weil sie einen anderen Kompass hatte. Sie ist Baal nachgefolgt, sie ist nicht Gott nachgefolgt. Sie hatte einen anderen moralischen Kompass. In Israel war das eigentlich klar, der König, der war zwar schon der Erste des Volkes, aber er stand überhaupt nicht über dem Gesetz. Ganz anders, er war sogar derjenige, der dafür zu sorgen hatte, dass das Gesetz eingehalten wurde. Das war für ihn, er sollte eigentlich der oberste Richter sein und derjenige sein, der für Gerechtigkeit steht und der sie durchsetzt. Isabel vertritt hier eine andere Staatsphilosophie. Sie folgt nicht dem, was Gott angeordnet hat, sondern sie folgt ihrem eigenen Gedanken. Und in diesem eigenen Gedanken, da gelten die Regeln immer nur für die anderen. Der König und die Königin, die stehen wohl über dem Gesetz. Und diesen gottlosen Denkansatz, den führt sie ein und sie reißt neben Ahab auch noch die Führer der Stadt Jezreel mit sich in den Abgrund. Gottes Weg und der Weg der Welt, sie sind nicht vereinbar. Und immer wenn du das versuchst, dann wird es dazu Problemen kommen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein großer Vorteil, wenn man einen Ehepartner hat, der in der Nachfolge auch hinter Jesus steht und der einem da bestärkt, weiter vorzugehen und der einem auch mal was Unangenehmes sagt. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Jetzt weiß ich aber auch, dass das nicht bei allen so ist. Und dann kann ich dir nur empfehlen, such dir einen Christen, dem du wirklich erlaubst, dir auch mal was Hartes zu sagen. Und ein Feedback, auf das du wirklich hörst und wo du dich selbst in Frage stellen lässt. Und an den du dich wendest, wenn du merkst, mein Kompass, der dreht sich, ich weiß nicht mehr, wo ist die richtige Richtung. Dass du da jemanden hast, an den du dich wenden kannst. Und obwohl ich Jesus nachfolge und auch eine Frau habe, die mich unterstützt dabei, muss ich bekennen, dass ich trotzdem schon ungerecht war. Obwohl ich wusste, was eigentlich gerecht gewesen wäre. Gerecht zu handeln ist eine große Sache und es wird meine Aufgabe bleiben, bis mein Leben hier auf dieser Erde endet. Aber Gott hat uns zugesagt, uns in diesem Transformationsprozess von unserer eigenen Ungerechtigkeit, die so tief in uns schlummert, hin zur Gerechtigkeit zu helfen. Einer meiner Lieblingsverse, Römer 12, Vers 2. Da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier ist der Schlüssel für Veränderung. Für die Veränderung von der Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit und sogar darüber hinaus. Der Heilige Geist, der uns von innen heraus verwandelt. Etwas, das kein Mensch, keine Philosophie und keine Übung kann, sondern nur der Heilige Geist. Kommen wir zum dritten Punkt. Nicht so schöner Punkt, aber er muss gesagt werden. Ungerechtigkeit hat Konsequenzen. Glaube bloß nicht, dass Ungerechtigkeit folgenlos bleibt. Wenn man sich die Welt anschaut, und das habe ich auch selbst schon gedacht, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass Ungerechtigkeit bei ganz vielen Menschen folgenlos bleibt. Dass sie mit ihrer Ungerechtigkeit eigentlich ganz komfortabel leben können. Aber das stimmt nicht. Man sieht es nicht, aber nicht immer, aber es hat eine Konsequenz. Die erste Konsequenz ist, es belastet, es zerstört unsere Beziehung zu Gott. Und in zweiter Linie belastet es aber auch deine Beziehung zu Menschen, deinem Ehepartner, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Kollegen und so weiter. Jeder, der Kinder hat, der weiß das, dass also dass eine Belastung, eine Ungerechtigkeit da zu einer Störung der Beziehung führt. Aber neben dieser Belastung für die Beziehungen geht es noch darüber hinaus. Es fängt an, unser moralischer Kompass kaputt zu gehen. Wir sehen ja Ahab jetzt hier nach einer längeren Zeit seiner Lebensgeschichte. Jede Ungerechtigkeit fängt an, den Kompass zu beschädigen. Und je mehr Ungerechtigkeit da ist, desto mehr habe ich ein Problem, überhaupt noch zu sehen, was denn überhaupt der gerechte Weg ist. Ahab kommt hier in einen Abwärtsstrudel, der ihn immer weiter nach unten zieht. Und irgendwann ist genug auch mal genug. Ahab, der hat so viele Wunder Gottes gesehen. Der hat so viele Möglichkeiten zur Umkehr gehabt. Aber er wollte nicht. Und jetzt sagt Elia ihm die Konsequenzen seines Handelns an. Du wirst durch eine Rebellion umkommen und deine Frau und auch deine männlichen Nachkommen. Das Urteil über Ahab ist, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Er hat Naboth umgebracht und das Volk von Gott weggeführt. Auch bei Isabel kann man es eigentlich nachvollziehen. Sie hatte nämlich neben Naboth auch noch eine große Zahl von Propheten Gottes umbringen lassen. Das lesen wir früher. Auch das kann man nachvollziehen. Dass sich diese Ansage, die Elia hier im Auftrag Gottes überbringt, auch auf die männlichen Nachkommen von Ahab erstreckt, das können wir schon schwieriger verstehen. Vielleicht ist das für Menschen des 21. Jahrhunderts einfach auch immer schwierig zu verstehen. Nur vielleicht mal eine kurze Erläuterung dazu. Ahab hatte zwei Söhne, die jeweils nacheinander König von Israel wurden. Und in dem Buch der Könige, da gibt es immer so einen Abriss über jeden König. Und dann, der fängt dann, oder der hat dann immer so einen Teil, wo es heißt, er tat, was dem Herrn wohlgefällig war, oder er tat, was böse war in Augen des Herrn. Und beide Söhne von Ahab reden hier, oder für die, über die wird gesagt, dass sie Böses taten im Auge des Herrn. Sodass sich diese Verheißung auf die Söhne auch ja, nicht ohne Grund sozusagen ausgesprochen wurde. Und was auch ich heute weglassen muss aus Zeitgründen ist, dass Ahab auf diese Ansprache, diese Androhung der Konsequenzen dann tatsächlich reagiert. Und zwar gar nicht so, wie man es gedacht hätte, sondern er fängt an, sich zu demütigen vor dem Herrn und zu bereuen, das, was er getan hat. Und Gott schiebt das Unheil auf und reagiert darauf. Das ist ein Komplex, der ist komplizierter. Wenn du weitere Infos dazu willst, gibt es eine sehr gute Predigt von Jörg Dächer zu diesem Thema. Hatte Sieghard auch schon mal darauf hingewiesen. Am 28. Januar hat er sie gehalten dieses Jahres. Kannst du vielleicht nochmal online nachhören. Ich habe viel gesagt. Was machen wir jetzt daraus? Was machst du draus? Was mache ich draus? Ich habe für mich entschieden, ich möchte gerechtes Handeln zu meinem persönlichen Thema machen. Ich bin verantwortlich für mein Handeln und niemand sonst. Statt mich mit der Ungerechtigkeit von anderen zu beschäftigen, möchte ich mich mit der Gerechtigkeit beschäftigen, die ich selbst ausüben kann. Und da möchte ich es tatsächlich tun. Ich weiß, dass ich das aus eigener Kraft nicht kann. Ich brauche Gottes Hilfe dazu. Aber er hat sie uns ja auch zugesagt. Was machst du draus? Ich möchte, dass wir uns einen kurzen Moment der Stille nehmen, wo du darüber nachdenken kannst. Und ich werde das dann mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, Gerechtigkeit ist ein großes Thema und ich muss bekennen, dass ich oft gesucht habe, wieso ich nicht verantwortlich bin oder Fehlentscheidungen auf andere geschoben habe. Aber damit soll Schluss sein. Ich will auf das hören, was du sagst und ich will versuchen, gerecht zu handeln, soweit ich es einfach kann. Und ich muss dir bekennen, dass ich es aus meiner eigenen Kraft heraus nicht alleine kann. Ich kann es probieren, aber ich kann das nicht vollständig sicherstellen. Und ich brauche deine Hilfe dazu. Wir brauchen deine Hilfe dazu. Dank dafür, dass du das zugesagt hast. Und ja, wir wollen auf dich vertrauen, dass du uns änderst in unserem Inneren. Da, wo wir es nicht selbst können und wo wir es nicht in der Hand haben. Wo wir deine Hilfe brauchen. Und ich danke dir für diese Zusage und sie geht mit mir in diese Woche und sie geht mit uns allen in diese Woche. Bei dir gibt es keine hoffnungslosen Fälle, bei dir gibt es Vergebung für Schuld, wo wir schuldig geworden sind, aber bei dir gibt es Hoffnung und bei dir gibt es Hoffnung auf Veränderung. Dank dafür, dass du uns an deiner Gerechtigkeit teilhaben lässt und dass du größer bist als wir, weil ohne dich sind wir verloren. Amen.